herzlich willkommen bei Zufrieden, deinem Podcast für Minimalismus, Capsule Wardrobe, ressourcenbewusstes Leben und das Mama-Leben. Und genau um Letzteres geht's heute. In dieser Podcast-Folge gebe ich euch einen Einblick in meine Perspektive auf das Elternsein. Ich berichte euch von ganz konkreten Situationen und teile dabei sowohl Erfahrungen, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen würde, als auch Momente voller Glück und Seligkeit. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, schön, dass du heute bei Zufrieden wieder dabei bist. Ich möchte heute gerne auf eine Hörerinnenfrage eingehen. Und zwar hat eine Hörerin mich gefragt oder mich gebeten, mal meine Perspektive auf die Elternschaft zu beleuchten. Und ich habe mir gedacht, ich mache das einfach so, dass ich ein paar konkrete Situationen aus meinem bisherigen Leben als Mama beschreibe. Denn es geht ja wirklich hier um meine ganz eigene Erfahrung. Unsere Kids sind jetzt 4,5 und 2,5 und ich kann logischerweise entsprechend noch nichts zu anderen Zeiten als Elternteil sagen, sowas wie Schule, Pubertät oder irgendwie später dann Berufsorientierung, was ja auch so Herausforderungen im Leben eines Kindes sein können. Und da kann ich jetzt aus der Elternperspektive natürlich noch nichts zu sagen. Und meine Perspektive ist, glaube ich, sehr stark von 3 Umständen geprägt und entsprechend kann die Perspektive von den anderen Menschen ganz anders sein, die auch einfach von anderen Umständen geprägt sind. Bei uns oder bei mir sind es, wir waren irgendwie nicht so richtig auf Kids vorbereitet und haben, als ich mit dem ersten Kind schwanger wurde, irgendwie nicht ansatzweise zu Ende gedacht, was ein Leben als Eltern irgendwie bedeuten würde und wie wir das meistern können. Ich glaube, dass man sich in den wenigsten Fällen das wirklich zu Ende denken kann, aber ich glaube, wir waren wirklich sehr schlecht vorbereitet, bis einfach gar nicht vorbereitet. Und das Zweite ist, wir haben 2 Kinder mit 2 Jahren Altersunterschied, also 22 Monate, um genauer zu sein, Altersunterschied. Und damit haben wir sogenannte 2 under 2. Und das ist, glaube ich, auch relativ speziell von der Konstellation her, also prägend einfach für unsere Konstellation. Viele Leute haben das, aber ich glaube, das macht es ist einfach noch so ein besonderer Umstand. Wenn man halt 2 Kinder hat, die noch Wickelkinder sind. Manche Leute haben dann noch 2 Kinder, die irgendwie nicht richtig selber gehen wollen und getragen werden wollen und so weiter und so fort. Also das war jetzt das letzte, Gott sei Dank, bei uns noch nicht so. Und dann ist natürlich drittens das Ganze geprägt vom individuellen Wesen unserer Kinder, von deren Persönlichkeit, von deren Temperament und auch natürlich von meinem und meinem Mann. Und auch unsere und vor allem meine individuelle Belastungsgrenze. Und ich fürchte, meine ist leider sehr niedrig. Und das macht mir eben, das merke ich halt jeden Tag, seitdem ich Mama geworden bin. Also ich habe euch jetzt 6 konkrete Situationen oder Zeiträume aus meinem bisherigen Mama-Leben mitgebracht. Und ich starte mal mit dem Start ins Mama-Sein. Ich vermute mal, dass es für die meisten Eltern eine sehr prägende Phase ist. Es ist einfach ein Ereignis, was das Leben in einen davor und in einen danach teilt. Also zum Teil könnte man das vielleicht auch als eine Art traumatisierende Zeit beschreiben, also für mich, oder Horrorzeit. Das hört sich jetzt wirklich schlimm an. Aber das wird dadurch halt noch schlimmer, dass man einfach irgendwie, oder ich war irgendwie nicht so auf dieses Drama einfach vorbereitet, was da passiert ist, ab dem Moment, wo die ersten Wehen gekommen sind. Und meine Geburt verlief zwar verglichen mit anderen Geburten, glaube ich, extrem gut. Und ich hatte da sehr, sehr viel Glück, definitiv. Dennoch fand ich es unfassbar anstrengend, schmerzhaft und dieses Gefühl, diesen Prozess so ausgeliefert zu sein, ist halt ein sehr spezielles Gefühl und hat halt ein bisschen was, in Anführungszeichen, Traumatisierendes. Gut, also man macht dann so eine Geburt durch und ja, das war wirklich sehr, also dieser Moment, wenn wir sind dann mit dem Kind hier nach Hause gekommen. Ich war im Geburtshaus entbunden, deswegen sind wir auch direkt an dem Abend dann wieder zu Hause gewesen. Und das kleine Kind hat das Baby in so einem kleinen Baby-Maxikosi, so eine Babyschale, hat mit dem Taxi dann hier nach Hause gefahren. Und dann haben wir das hat geschlafen, haben wir das hier hingestellt und wir so, und jetzt? Das war so, so strange und so surreal. Und ja, ab da ging es, also in dem Moment war halt noch, das war die Ruhe vor dem Sturm, sag ich jetzt mal. Und ja, dann hatten wir halt diverse Dinge. Ich kann das jetzt gar nicht mal so beschreiben, aber diese ersten 3 Monate mit dem ersten Baby, das ist schon wirklich eine heftige Zeit. Das haben auch viele mir vorher gesagt. Das Schlimme ist, wenn man das erste Kind hat, dass man nicht einschätzen kann, was von all dem, was sich in diesen 3 Monaten ereignet, eigentlich eine dauerhaft negative Veränderung im Leben ist und was sich wieder relativ schnell vielleicht oder in ein paar Monaten und Jahren halt wieder hebt oder behebt. Das kann man in dem Moment nicht einschätzen. Man denkt irgendwie, so wie es jetzt ist, wird sein Leben lang bleiben. Und das macht diese Zeit irgendwie nochmal umso härter. Und wovon ist so eine Zeit geprägt? Also in meinem Fall waren das noch Stillprobleme, einfach diese komplette Überforderung, Überforderung für ein Wesen verantwortlich zu sein, dann eben gleichzeitig dem nicht das zu geben, was es braucht, nämlich Essen, also Nahrung, Muttermilch, dann nachts irgendwie an der Milchpumpe zu hängen, zu den unmöglichsten Zeiten, ein heulendes, schreiendes Kind zu haben, eine Geburt hinter sich zu haben, was ja also die Verletzung, ich hab das mal irgendwo gehört, dass die Verletzung, die eine Frau innerlich hat, dadurch, dass die Plazenta, dieses Organ logischerweise vom Körper dann ja ausgeschieden wird und da, wo die vorher war, wo die befestigt war in der Gebärmutter, da ist eine Wunde, eine innerliche Wunde. Und wenn es diese Wunde äußerlich gäbe, dann würde niemand verlangen, dass eine Mutter sofort wieder auf den Beinen ist und auch nur eine Haar krümmt, um irgendwie Haushalt zu machen oder sich was zu essen zu machen und so weiter. Und ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, dass die wirklich auch lange braucht, bis die endgültig verheilt ist innerlich. Das ist bei jeder Frau logischerweise so, das war jetzt nicht bei mir spezifisch, aber ich will nur sagen, es ist einfach eine Zeit, wo ich mich generell einfach erschöpft gefühlt habe nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt und dann kam auf einmal so krasse Herausforderungen in meinem Leben, sowas wie Stillprobleme und massive Schlafstörungen, die ich halt so natürlich einfach noch nicht kannte und wo ich irgendwie keine Lösungen hatte und versucht habe, mir natürlich so gut ich konnte, auch gerade beim Stillthema, da waren wir sehr gut von unserer Hebamme natürlich begleitet worden. Aber ja, die kommt dann einmal am Tag, die ersten paar Tage, für eine Stunde und wiegt das Baby und so. Und das war immer die schönste Stunde des Tages, weil man da so ein bisschen dann Ruhe hatte und weil das irgendwie die einzige Person war, die wusste, wie man mit diesem Baby umgeht. Und mir fehlte da halt irgendwie so diese Gelassenheit. Gerade rückblickend kann ich das natürlich sagen, im Verhältnis zum zweiten Baby. Das war halt ganz, ganz anders dann, weil ich mich mit allem halt schon ausgekannt habe und beim ersten Baby nicht. Und ich hatte auch niemanden in meinem Leben vorher gekannt, der die ein neugeborenes Baby hatte und habe einfach nirgendwo mir abgucken können, wie man mit einem Baby umgeht und was da so üblich ist und so. Also es war irgendwie so alles so krass neu und dann gleichzeitig irgendwie das ganze Familiengefüge, die Partnerschaft und so, das ist ja alles komplett aufgerüttelt. Das ist wie so ein Tsunami, der durch dein Leben gegangen ist und dass diese Trauer um das, was vorher war und die entspannten Abende und dieses selbstbestimmte, freie Leben, die war unfassbar groß und ja, hat natürlich auch irgendwo meine Beziehung vielleicht auch zu meinem Kind, sage ich mal, geprägt, weil ich diese Trauer erstmal verdrängen musste und ja von meinen eigenen Ressourcen einiges für diese Trauer raufgegangen ist und ich nicht gut und in meiner Kraft war, um vielleicht das Baby auch angemessen zu, ich will das jetzt gar nicht sagen, ich habe mir wirklich halt den Arsch aufgerissen für dieses Baby. Also ich habe wirklich alles gemacht und bin dann auch zum Stillkreis und dann zur Babymassage und so alleine das erste Mal mit dem Baby ganz alleine aus dem Haus zu gehen zu dem Stillkreis, wo ich mich hier informiert hatte, bei so einem Hebammenzentrum, dass man da hingehen kann und dieser erste Termin, ganz alleine das Kind dann fertig zu machen dafür. Ich weiß, das hört sich für Menschen, die kein Kind haben, glaube ich, so total merkwürdig an, weil man kann doch planen, wie viel Zeit man für was braucht und dann plant man das halt ein, macht die Sachen und fängt halt so früh damit an, wie man es braucht, um dann pünktlich zu kommen. Aber es funktioniert einfach alles nicht mehr und du musst, wir haben, glaube ich, auch beim ersten Kinderarzt, ich muss ja nach einer Woche zum Kinderarzt, weil wir ja eben nicht im Krankenhaus entbunden haben. Und das war wirklich, da sind wir, glaube ich, so 2 Stunden vorher haben wir mit dem Aufbruchsprogramm begonnen, dass das Kind noch 5-mal gewickelt werden konnte bis dahin und so. Und eben aufstehen, x Stunden vorher morgens. Beim zweiten Baby zum Beispiel wusste ich, man kann sich den Luxus gönnen und einen Wahlarzt, so heißt das hier in Österreich, das ist quasi Privatarzt, aber auf eigene Kosten logischerweise. Also wenn man nicht privat versichert ist, dann kann man das trotzdem in Anspruch nehmen und das privat zahlen und den einfach zum Hausbesuch herkommen lassen. Oh, wäre das viel entspannter gewesen, wenn ich das schon gewusst hätte. Aber das weiß man halt alles nicht und es sind halt 1 Million Dinge, die man nicht weiß und hinzukommt, was halt so krass ist, ist dieses, dass du 24 Stunden lang am Tag quasi jede Sekunde verfügbar sein musst und es gibt kaum noch Räume, zeitliche Räume, gab es für mich, um mir was zu essen zu machen, um auf Toilette zu gehen, um mich anzuziehen oder irgendetwas zu machen von dem, was ich in meinem Leben jeden Tag vorher gemacht hatte. Und das war wirklich einfach eine krasse Erfahrung. Und deswegen ist es jetzt, wenn Leute mich gefragt haben, was ist denn eigentlich härter, im Hinblick darauf, dass wir 2 Kids haben, von 0 auf 1 oder von 1 auf 2, definitiv von 0 auf 1. Das ist der Tsunami im Leben für mich gewesen. Und natürlich habe ich auf der anderen Seite in der Zeit auch unfassbare Liebe verspürt und unfassbares, krasses Glück und Hormoncocktails noch und nöcher. Und das hat aber auf der anderen Seite auch immer dazu geführt, dass ich noch mehr so existenzielle Ängste um das Kind gehabt habe. So, das war mal der Start ins Mama-Sein. Und wir springen jetzt mal 3 Jahre in die Zukunft. Das heißt, in den Sommer 2023. Das ältere Kind ist 3 und das jüngere Kind ist 1. Und das war wirklich da hatten wir, glaube ich, so 3-4 Wochen, die liefen einfach und das war so genial. Es war jeden Morgen, habe ich die Kids fertig gemacht, habe dann das Große, also wir sind dann zusammen rausgegangen, dann habe ich das große Kind halt in der Kindergruppe abgegeben, wo es damals war und die Kindergruppe ist halt direkt neben einem Park mit Spielplatz gewesen, dann bin ich immer direkt danach schon mit dem anderen Kind zu diesem Park gegangen. Da waren auch irgendwie zu der Zeit immer die gleichen Leute. Das war irgendwie total nett. Und es war natürlich bombastisch gutes Wetter und einfach dieses so eine krasse Routine zu haben, wo man genau weiß, ah geil, jetzt habe ich auch schon das Rausgehen mit dem jüngeren Kind auch abgehakt, was ja eben nur nicht in der Fremdbetreuung ist, wo dann das Rausgehen sozusagen schon mit abgearbeitet wird. Eben nette Leute oder auch so, ja, bekannte Gesichter dann zu sehen und nicht diese Isolation, die man ja als Mama auch oft hat oder die ich zumindest so gespürt habe auch, wenn man eben auch noch so ein kleines Kind, wie in dem Fall eben das Einjährige hat. Und ja, dann hatten wir wirklich so unseren Ablauf, sind dann wieder nach Hause und da war dann genau klar, dann muss das passieren und Mittagessen und dann schläft es und dann zack, müssen wir auch schon wieder los und das ältere Kind abholen. Ja, also es war so ein einfach schöner Rhythmus und es hat mir sehr gut getan, dass es einfach mal gelaufen ist und war schön natürlich. Also ich fand, so wie das Leben da war, war es irgendwie auch cool, Elternteil zu sein. Also es war ein schönes Leben, so eins, wo man sagt, wie wenn man sagt, oh, ich möchte gerne, keine Ahnung was, Pilot werden, weil ich stelle mir das so cool vor, durch die ganze Welt zu fliegen und überhaupt mal einen riesigen Gegenstand in die Luft zu befördern, ist es ja nicht, vielleicht nicht unbedingt so cool, wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt gerne Mutter werden oder ich möchte gerne Vater werden. Ich glaube, das hat jetzt nicht den größten Coolness-Faktor heutzutage. Ich weiß es nicht, aber ja, würde ich jetzt mal sagen, ist halt noch nicht so, aber und es sind auch völlig zu Recht, weil es ist einfach ein sehr anstrengender Job. Aber es kann halt auch voll coole Seiten haben und die wurden halt in dieser Zeit, und ich nenne das, für mich war das so eine goldene Zeit, in dieser Zeit halt voll ausgekostet. Also, dass man auch draußen sein kann, dass man eben nicht so ein Arbeitstier ist, wo man den ganzen Tag irgendwie im Büro vor dem PC hockt, sondern dass man sowas vom Leben mitbekommt und eben mit Menschen Umgang hat und analoges Leben führt statt irgendwie so digitales, virtuelles Leben. Und ja, es war halt eine wirklich schöne Zeit. Und die behalte ich auch wirklich als ganz besondere Erinnerung in meinem Herzen. Leider, solche Phasen sind eigentlich immer sehr kurz, so meiner Erfahrung nach, in den ersten Lebensjahren zumindest bis jetzt, weil dann ändert sich irgendwie eine Modalität und ein Kind kommt in einen Entwicklungssprung oder es ist irgendwas anderes, Krankheiten oder sowas und zack, ist das alles schon wieder hops, dann. Und es wird auch dann nicht mehr möglich sein, in diesen genauen Rhythmus wieder zurückzufinden, sondern dann ändert sich immer irgendwie etwas, ein Parameter so, dass man wieder von neuem quasi überlegen muss, wie können wir jetzt hier den Ablauf so gestalten, dass es irgendwie halbwegs läuft und alle halbwegs zufrieden sind. Das ist relativ schwer und dieses immer Neuanfangen finde ich auch irgendwie sehr anstrengend und bringt mich auch schnell an meine Belastungs- und an meine Geduldsgrenzen. Wobei ich insgesamt sagen muss, dass das sich krass entspannt. Also dieses, dass man immer wieder an neue Umstände sich adaptieren muss, ist für mich bei unseren Kindern in den ersten Monaten und im ersten Lebensjahr und dann vielleicht auch noch im zweiten Lebensjahr unglaublich immer schnell vorgekommen, dass du es wieder neu adaptierst, dass du es wieder irgendwie was Neues, das wieder neu adaptieren, wieder neu adaptieren. Und diese Abstände, bis man quasi eine neue Phase erreicht, die werden Gott sei Dank größer und das bringt auf jeden Fall viel Ruhe rein. Ich mag mir gar kein Urteil erlauben, ob es generell immer leichter wird im Elterndasein, je älter die Kinder werden oder nicht. Ich glaube, das ist ein Auf und Ab, ein ständiges. Und ich finde es auch immer sehr frustrierend, wenn ich irgendwie von Leuten höre, ja, kleine Kinder, große Probleme, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Und wo ich mir denke, boah, wir sind gerade in so einer harten Phase. Ich habe gerade hier 10 Nächte nur jeweils, keine Ahnung, 3 Stunden geschlafen und du erzählst mir jetzt, chill deine Basis, es kommt noch viel Schlimmeres auf dich zu. Ja, das finde ich immer schwierig. Also ich glaube, ich hoffe es zumindest, dass klar kommen dann, wenn die Eltern, wenn die Kinder größer sind, ganz andere Probleme, sowas wie vielleicht in der Schule, dass die nicht gut mit den Leuten da zurechtkommen, irgendwelche Selbstzweifel haben und so, also so richtige Probleme des Lebens. Aber dafür kann man zumindest durchschlafen oder auch nicht, weil man sich den Kopf über diese Probleme zerbricht. Ich weiß es nicht, aber es sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Arten von Herausforderungen, die man halt als Elternteil über all diese Jahre durchlebt und man kann die eine nicht mit der anderen vergleichen und ich glaube, das ist sehr stark an den individuellen Grenzen der Eltern, aber auch dem individuellen Wesen der Kinder hängt, wie diese verschiedenen Phasen und Herausforderungen erlebt werden, ob als besonders hart oder als easy oder einfacher. Für mich kann ich nur sagen, ich möchte nicht zurück zu den ersten, weiß nicht, 24 Lebensmonaten. Also ich bin so froh, dass beide Kinder älter sind als 2 Und diese Zeit ist zwar einerseits unglaublich süß, aber nein, die war wirklich, also da hat sich auf jeden Fall was gebessert. Und ich will auch nicht natürlich, dass Leute irgendwie denken, oh, wann sind wir endlich aus dem Gröbsten raus und ist es dann mit zwei oder jetzt, man hört aber auch immer von Leuten, ah nee, wir warten jetzt bis die Kinder sechs sind, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. Ah nee, wir warten jetzt noch bis acht, weil irgendwie hat es bis sechs jetzt auch noch nicht geklappt. Und ja, bei uns ist es dann, man hört zum Beispiel, dass mit vier eigentlich so diese Autonomiephase im Sinne von so diesen ganzen Wutanfällen aufhören soll angeblich, aber das kann ich jetzt zum Beispiel auch von unserem älteren Kind her nicht unbedingt so sagen, dass das zack mit vier aufgehört hat, sondern es kommt immer noch vor, natürlich in einer anderen Häufigkeit, also deutlich seltener, aber das ist so individuell und ich finde es sehr schwierig, so allgemeine Aussagen zu machen und möchte da auch jetzt niemandem, der irgendwie sich überlegt, Kinder zu bekommen oder nicht, Angst machen. Ich will einfach nur sagen, wie es ist und das ist, wie ich es empfinde und man braucht jetzt auch keine Angst davor haben. Ich glaube, Angst wäre so das Schlimmste und das war vielleicht auch was mich eben so geprägt hat in der ersten Zeit mit dem ersten Kind. Diese dauerhafte Angst um alles Mögliche. Und das ist halt mit dem zweiten Kind so viel entspannter. Ich wünschte mir, ich wäre mit dem ersten Baby so mit dem zweiten umgegangen. Ja, aber es geht halt nicht. Man muss halt diese Learnings halt machen. Gut, also wie gesagt, ich war jetzt gerade bei diesen goldenen Zeiten, bin jetzt wieder ein bisschen abgeschweift und jetzt möchte ich wieder so von so einer Art Horrorzeit oder von so Horrorzeiten berichten. Das sind so Erfahrungen, die wünsche ich eigentlich wirklich so meinem ärgsten Feind nicht. Aber das liegt auch ganz stark an mir. Und zwar haben wir unser älteres Kind, seitdem unser zweites Kind auf der Welt ist, dreimal in den Kindergarten eingewöhnt, zweimal in denselben Kindergarten. Also das eine war wirklich dann nur irgendwie eine Woche, ich sage mal eine halbe Eingewöhnung. Die haben wir dann auch abgebrochen und haben dann das Kind doch eben nicht dort in den Kindergarten gegeben. Aus verschiedenen Gründen. Zum Thema Kindergarten kann ich auch gerne irgendwann nochmal eine eigene Folge machen, wenn das interessant sein sollte. Und dann haben wir ein Jahr später das Kind aus diesem Kindergarten auch wieder rausgenommen und zusammen dann mit dem zweiten Kind habe ich es dann eben in einem anderen Kindergarten, die beiden dann eingewöhnt. Und das heißt, wir hatten so anderthalb Eingewöhnungen, wo ich halt ein Kind in diesen Kindergarten eingewöhnt habe, aber das Baby noch dabei hatte, also ein Stillbaby noch dabei hatte. Boah, das war der Horror. Also wirklich, das ist so schlimm. Du musst morgens nämlich, wenn du Eingewöhnung machst, halt irgendwie zu pünktlichen Zeiten irgendwo sein. Bist dann ganz alleine dafür verantwortlich, dass diese zwei Kinder, Kleinkind, Baby, gestriegelt und gespornt sozusagen, also mit angezogen und nochmal Windel gewechselt und so weiter. Und mit natürlich inklusive Frühstück und so weiter. Man muss halt dann zu einer gewissen Zeit irgendwo sein. Man muss dann auch noch selber komplett fertig gemacht sein und am besten auch gefrühstückt, weil sonst hat man erstmal mehrere Stunden keine Möglichkeit, noch irgendwas zu frühstücken, weil man da halt auf Gedeih und Verderb in diesem Kindergarten hockt. Und Eingewöhnungen sind sehr speziell und unterschiedlich. Und ich weiß, dass es bei anderen Kindergärten komplett anders gewesen wäre. Die machen dann einfach nur 15 Minuten am Tag Eingewöhnung. Bei dem war es jetzt aber eben nicht so, sondern man ist dann die ganze Zeit dabei. Und eben mehrere Stunden und dann geht man halt irgendwann wieder mit beiden Kindern und das macht man halt, bis das Kind, ja, bis man sagt, es kann halt da bleiben ohne, also weiß ich, bis es halt eingewöhnt ist. Wie gesagt, zum Thema Kindergarten kann ich gerne noch eine eigene Folge machen. Und also es ist unfassbar hart, weil man natürlich für das ältere Kind auch irgendwie da sein muss, eine Stütze sein muss, Konflikte, die das Kind hat, begleiten darf noch und auf der anderen Seite halt so ein Baby, was dann irgendwie gestillt werden muss, was dann aber auch Schläfchen noch machen muss und so und damit dann halt da in der Trage das Baby rumlaufen und einschlafen da irgendwie mitten in den Kindergartenräumlichkeiten, habe ich als wirklich oberanstrengend empfunden und vor allem diese Tage sind halt so, dass du quasi wirklich 24 Stunden lang, okay, Nacht mal abgesehen, wenn dies schon besser ist, aber du bist den ganzen Tag, bist du nonstop irgendwie für die Kids da. Wenn man zu Hause ist, dann kann man mal kurz 2-3 Minuten durchatmen und man kann dann natürlich auch Gott sei Dank dann nachmittags nach Hause, aber in dem Alter, wo sie damals waren, war auch durchatmen, glaube ich, kaum wirklich möglich. Aber dann dieses Tempo, mit dem man morgens fertig sein muss, das war für mich eine unglaublich stressige Zeit. Und ähnlich war es dann auch bei der dritten Eingewöhnung. Also die Finale, wo unsere Kids jetzt immer noch im Kindergarten sind, wo halt beide gleichzeitig eingewöhnt worden sind. Also auch das, ich habe auch danach zu meinem Mann gesagt, wir dürfen nie wieder umziehen. Also was heißt nie wieder? Wir dürfen nicht den Kindergarten wechseln, bis beide Kinder jetzt in der Schule sind, weil eine weitere Eingewöhnung mache ich nicht mit. Ich will mal dazu sagen, ich erzähle gleich nochmal im Detail, was mich da so beschäftigt hat. Aber diese Eingewöhnung hat gedauert. Wir hatten eigentlich ab 1. Februar, die Plätze sind erst später, glaube ich, 2-3 Wochen später gekommen, weil wir gerade Influenza hatten, also richtig eine schlimme Krankheit, die uns wochenlang beschäftigt hat, auch mit Krankenhausbesuch und so weiter. Und dann sind wir in diese Eingewöhnung gestartet. Das war auch alles sehr abrupt. Das heißt, erst musste das ältere Kind nochmal bei dem anderen Kindergarten den Abschied machen und so. Das war eine schwierige, ich musste da dann auch so Übergabe machen von den Ämtern, die ich da in dem Verein hatte, von dem Kindergarten. Und dann war der neue Kindergarten halt auch so komplett anders. Also dadurch, dass es Waldorfpädagogik war und das andere war halt konventionelle Pädagogik kombiniert mit ein bisschen Montessori, würde ich sagen. Wo halt Spielzeug, dass die typischen Spielzeuge waren, die Kinder auch bei uns zu Hause haben. Und bei dem Waldorf-Kindergarten ist es halt nicht so, da sind ja nur Naturmaterialien. Und das ist halt sehr speziell und da müssen die Kinder sich auch erstmal dran gewöhnen. Und wir haben halt dann, sag ich mal, Ende Februar begonnen und ich glaube dann zu Ende April war dann die Eingewöhnung fertig. Das heißt, wir haben den ganzen März, den ganzen April, jeden Tag bin ich da mit den Kids hin, morgens, also jeden Wochentag, Kids fertig gemacht, mich fertig gemacht, dass wir halbwegs pünktlich dort waren und wir waren leider nie richtig pünktlich, denn vor Ort hatten die Kinder zum Teil wirklich große Schwierigkeiten, sich an dieses neue System zu gewöhnen, für das ältere Kind, für das jüngere Kind, sich zum ersten Mal von der Mama zu lösen. Und das war für mich so eine harte Zeit, weil auch da dann wieder den ganzen Tag mit den Kids. Es ist einfach irgendwie was anderes. Man ist ja auch sonst den ganzen Tag mit den Kids, aber dann war zumindest das ältere Kind, war ja vorher schon in der Krippe, also war ja schon ein paar Stunden weg. Dann hatte ich nur das kleinere Kind. Das hat vielleicht dann auch nochmal geschlafen, dann konnte ich nochmal mitschlafen. Das ist dann mal irgendwie auch, da ist dann auch mal eine Pause, aber in dem Szenario ist halt gar keine Pause gewesen. Dann kommen wir nach Hause. Da muss ich hier für uns drei Essen kochen. Und so, also das war unfassbar stressig. Und das ist wirklich hart, diese Eingewöhnung, wenn immer wieder die Kinder weinend zu einem kommen und irgendwie da nicht wieder hin wollen. Und man dann selber anfängt zu zweifeln, ist das jetzt das Richtige für die oder nicht? Und auch so Trauer hat, ob man nicht wieder zurück zum alten Kindergarten möchte. Also ich hatte definitiv meine Gründe, das war auch alles richtig, die Entscheidung, das so zu machen, aber I paid for it mit zwei wirklich krassen Monaten Eingewöhnung und dann kamen noch später halt neue Kinder in den Kindergarten, wo wir jetzt sind, so und dann habe ich halt so gemerkt, die waren halt nach einer Woche eingewöhnt. Und dann haben die immer gesagt, ja, aber unser Kind war vorher in einem anderen Kindergarten. Ich so, ja. Mein Kind war vorher auch in einem anderen Kindergarten und es hat trotzdem 2 Monate gebraucht. Und das ist halt auch schwierig, weil du dann ja immer, wie gesagt, 2 Kinder hast und du musst halt dann irgendwie das eine Kind weint wegen dem, das andere Kind will dies von dir. Und das war irgendwie für mich sehr schwierig. Also ich habe das als sehr schwierig empfunden. Das ist, wie gesagt, auch mein spezieller Typ. Ich bin halt tendenziell so ein Typ, ich mache mir lieber zu viel Gedanken als zu wenig und habe auch Probleme, so die Emotionen von den Kids und so von meinen eigenen Emotionen abzugrenzen. Und jemand, der da deutlich härter im Nehmen ist, hat da sicherlich auch viel weniger Probleme mit sowas. Und da dauert dann vielleicht auch die Eingewöhnung kürzer. Also das war ein richtig harter Prozess für mich. Gut, damit haben wir schon mal das zweite Szenario erzählt. Das dritte, Entschuldigung. Jetzt habe ich noch jetzt mache ich es ganz kurz. Richtig, was zurzeit richtig, richtig schön ist, ist, dass ich das voll genießen kann mit dem 2,5-jährigen Kind, auch mit dem anderen Kind natürlich, mit dem älteren, aber vor allem so das 2,5-jährige Kind ist jetzt so am Ende, wo noch so ein bisschen babyhafte Züge sind, aber ist natürlich schon 1000-mal selbstständiger ist als ein Baby, weil es laufen kann, sprechen kann und so weiter. Und man muss auch man muss es nicht wie diese 24 Stunden Babybetreuung, das immer am Körper haben und so. Das ist ja wirklich eine ganz andere Hausnummer. Aber hat trotzdem so, also irgendwie ist es so, dass man trotzdem so die Momente hat, wo man so dieses Babyhafte noch voll genießen kann. Also die Dosis von diesem Babyhaften, dass man es richtig gut genießen kann, ist einfach gerade perfekt. Auch bei der Einschlafbegleitung. Die dauert zwar manchmal echt lange, weil das Kind halt gerade wieder irgendeine Schlafregressphase durchmacht. Auch Schlafregress ist etwas, was ich vorher nicht kannte, bevor ich keine Kinder hatte. Auf jeden Fall, auch wenn es voll lange da liegt, mit offenen Augen und so noch in der Gegend rumguckt und so. Ich eigentlich selber vielleicht schon raus wollte, mal mein eigenes Abendessen mal in so den Anführungszeichen Feierabend mit meinem Mann starten. Das ist immer so zwiegespalten bei der Einschlafbegleitung. Man möchte ja auch gerne raus, aber zurzeit kann ich es auch voll genießen, noch dabei zu liegen. Das ältere Kind ist dann immer schon eingeschlafen. Deswegen spreche ich jetzt gerade in dem Fall nur noch von dem Jüngeren. Und ich muss auch sagen, dass ich das eben, weil das jüngere Kind zu der Zeit, wo das ältere Kind in dem Alter war, halt so ein Baby war, konnte ich das nicht so richtig so 1000-prozentig mitbekommen und auch nicht so gut genießen mit dem älteren Kind diese Zeit, wo das dieses Babyhafte so langsam zu Ende geht und so die Pausbäckchen und so dann noch gerade noch so da sind. Das finde ich halt super, super schade und dadurch kann ich das natürlich noch viel bewusster einfach jetzt mit dem jüngeren Kind genießen und mache das auch. Und es ist einfach so niedlich, wenn dieses Wesen da so neben einem liegt und so mit den Kulleraugen durch die Gegend schaut. Und es ist einfach auch noch so ein eine handliche Größe. Und süß ist halt auch, wenn das Kind im Mittagsschlaf macht, macht es ja eben auch nicht mehr jeden Tag, weil es im Schlafregress ist. Aber und es will dann auch nicht aufwachen, wenn es dann mal schläft, dann muss ich natürlich wecken. Und dann nehme ich es halt hoch, also ich trage es dann richtig raus aus dem Bett und habe es dann halt noch so im Arm, wie man so ein Baby trägt. Aber natürlich ist es viel größer als ein Baby, aber ich kann es halt gerade noch so tragen. Das ältere Kind kann ich vielleicht so kurz hochnehmen, aber ich könnte das jetzt nicht groß von einem Raum in den anderen tragen, glaube ich, oder nur mit viel Mühe. Und da geht das halt dann noch. Dann kann ich mich dann mit dem Baby, es ist ja kein Baby mehr, aber mit dem Kind aufs Sofa setzen und dann kann es da langsam in meinen Armen so wach werden. Das ist jetzt auch absolut eine Paradiesbeschreibung. Natürlich weint es in den meisten Fällen, weil es eigentlich gerne weitergeschlafen hätte. Aber trotzdem, es schläft dann auch noch kurz in meinem Arm weiter und ich weiß, wie viele Tausende von Stunden gefühlt zumindest beide Kinder in meinen Armen geschlafen haben, gerade in diesen ersten Lebensmonaten. Da sind die eigentlich ja den ganzen Tag am Körper dran und werden entweder gestillt oder schlafen in der Trage oder eben im Arm beim Stillen einschlafen. Und die Dosis da war einfach so hoch, dass man das nicht genießen kann, sondern ich habe das eher halt als Belastung empfunden, weil ich will ja auch mal aufstehen und ich will ja auch mal meine Hände frei haben für essentielle, lebensnotwendige Dinge, wie mir selber Essen zu machen, zum Beispiel. Aber so ist jetzt halt die Dosis minimal und voll, dass man sie noch genießen kann. Und es ist total schön und das ist auch sehr, sehr speziell. Und da kann ich nur jede Mama ermutigen, solche Sachen halt wirklich ganz bewusst zu genießen und so in sich aufzusaugen, gerade wenn man eben weiß, dadurch, dass man schon ein älteres Kind hat, wie schnell das dann auch wieder vorbei ist und dann einfach nie wieder so sein wird. Ja, das ist doch echt mal was Schönes gewesen, oder? Also ich hoffe, ich rede ja so viel auch negative Sachen hier über meine Erfahrungen als Mutter. Deswegen muss ich jetzt auch einfach mal ein paar so positive Beispiele sagen. Lass uns nochmal auf eine weitere negative, die geht so ein bisschen in Richtung der Eingewöhnung, die ist glaube ich auch relativ schnell erzählt, auch das ist so eine Sache, die wünsche ich meinem allerärgsten Feind nicht und zwar mit zwei kleinen Kindern und ich rede davon, dass eins halt dann noch Baby ist, also in der Trage ist, gestillt wird beide immer noch Wickelkinder, mit zwei kleinen Kindern rauszugehen, dafür verantwortlich zu sein, dass man mit denen auf den Spielplatz geht. Also diese Spielplatzbesuche mit diesen zwei kleinen Kindern, einem Baby in der Trage und einem Kind im Kinderwagen. Das heißt, also du musst alle diese Personen inklusive dir selber überhaupt mal fertig machen. Also die müssen gewickelt sein, adäquat für das Wetter angezogen sein, vielleicht mit Sonnencreme, vielleicht mit Skihose, je nach Jahreszeit. Dann muss das kleine Baby in die Trage, das große Kind in den Kinderwagen. Vielleicht hat das große Kind aber auch gerade keine Lust auf den Kinderwagen. Es gibt dann auch so eine Phase irgendwann, wo die Mobilitätsmodalitäten sehr schwierig werden. Das hatte ich bei beiden Kindern. Ich glaube, andere Kinder haben das nicht. Also ich sehe hier unser Nachbarkind, die ist seit, weiß ich nicht, 4 Jahren im gleichen Buggy gefühlt unterwegs und das ist überhaupt kein Thema. Zumindest kommt es mir so vor, vielleicht ist es auch nicht so. Und ja, bei uns, wir hatten wirklich massive Probleme, wo dann das Kind, also beide Kinder irgendwann nicht mehr im Kinderwagen, überhaupt die Kinder von der Trage in den Kinderwagen ist schon eine große Umstellung. Und irgendwann sind sie im Kinderwagen und dann wollen sie da auch nicht mehr sein. Dann wollten sie nur noch Laufrad fahren oder irgendwelche anderen Sachen machen. Und das war echt hart. Also das ist dann auch immer schwer, wenn man, ja, oder wenn sie nur noch gehen wollen und so, weil dann der Radius, wo man hingehen kann, sich auf einmal wieder ganz, ganz massiv zusammenzieht. Und man irgendwie nicht all das machen kann, was man gerne würde. Und man ist ja eh schon relativ fremdbestimmt in seinem Leben und begrenzt und dadurch wird es dann also wirklich nochmal begrenzter. Aber jetzt generell zum Spielplatz. Dann bist du auf dem Spielplatz, oder war ich, hab's dann also eher irgendwann dahin geschafft. Und auf dem Spielplatz musste ich dann dafür sorgen, dass das große Kind da halt irgendwie all das machen kann, was es möchte. Was heißt musste? Das geht halt nicht. Das ist ja das Problem. Ich habe dann irgendwann nur noch einen Spielplatz angesteuert, der eigentlich super langweilig ist, aber wo ich halbwegs wusste, dass das ältere Kind die Sachen halbwegs alleine machen kann und zwar nicht mal wirklich das. Also man muss auch da sagen, eben unser älteres Kind wollte ganz lange immer begleitet werden auf allen Sachen beim Spielplatz. Das haben auch nicht alle Kinder. Aber da muss man wirklich Händchen halten, um da auf diese Brücke hochzugehen und dann auf diese Mini-Rutsche oben und am besten unten an dieser Mini-Rutsche warten und so. Und das zu machen, wenn man ein anderes Kind in der Trage hat, was vielleicht gerade schreit, weil es gestillt werden will, oder man uns dann eben stillen muss und das andere Kind, also man, wenn man das eine Baby stillt, ist man ja nicht in der Lage, das andere Kind irgendwo auf eine Schaukel hochzuheben oder irgendwelche Sachen, weißt du, Sandspielzeug anzureihen, also hinzugeben oder in den Snack, vielleicht kann man das noch irgendwie so mit einer Hand aus dem Rucksack rausholen oder so. Aber es ist immer halt ein, also es fühlte sich immer ein Kind, es fühlte sich für mich so an, sagen wir es mal so, als würde ich immer einem Kind nicht genug Aufmerksamkeit zukommen lassen, weil in dem Moment das andere Kind mehr Aufmerksamkeit brauchte. Und dieser Struggle ist wirklich hart gewesen. Und generell, es war einfach ein sehr anstrengendes Ding, dieses Rausgehen mit diesen zwei winzigen Wesen. Also Leute, ich weiß nicht, wie das Zwillingsmenschen-Mamas machen oder Drillingsmamas. Oder Mütter von 3 Kindern mit dem Altersabstand, den wir jetzt haben. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, jetzt nochmal quasi bevor unser jüngeres Kind 2 wird, direkt nochmal ein Baby dann zu kriegen. Also alle Achtung und wie gesagt, das ist hier nur mein persönliches Empfinden und meine Belastungsgrenze, die hier auf jeden Fall schon mal überschritten wurde. Und jetzt wollte ich eigentlich noch mit einem schönen Beispiel oder einer schönen Situation hier enden. Und zwar wollte ich sagen, was auch sehr, sehr cool ist und das ist so eher so in jüngster Zeit, ich würde sagen innerhalb des letzten Jahres, kam das so, ja nein, es war eigentlich auch schon immer so. Also es gab immer schon Momente, wo unser älteres Kind mich einfach positiv umgehauen hat mit irgendwelchen Erinnerungen, die es auf einmal erzählt hat. Zum Teil hat es irgendwann Sachen erzählt, die passiert sind, bevor das Kind sprechen gelernt hat und das, an die sich das Kind offenbar noch erinnern konnte. Und ich war jetzt zum Beispiel heute gerade mega beeindruckt davon, dass wir sind an einer Kirche vorbeigefahren und dann habe ich gesagt, hier, das ist die St. Elisabeth-Kirche und dann meint unser älteres Kind, ah ja, ich kenne eine Elisabeth und ich so, hä, welche Elisabeth? Und dann stellte sich heraus, nämlich vor ein paar Tagen hat so eine Dame vom Arbeiter-Samariter-Bund geklingelt. Und ja, da war unser Sohn dabei. Und mein Vater hat sich dann mit der unterhalten. Und die hat dann eben ihren Namen gesagt und so. Und dann hatte er sich das gemerkt, dass das die Elisabeth war. Und also er meinte die Dame aus dem Krankenhaus, weil er wusste, dass die halt für, ja, Arbeiter-Samariter-Bund betreiben ja die. Also unter anderem Krankenwagen. Und sie war halt auch so gekleidet wie eine Rettungssanitäterin. Also fand ich sehr beeindruckend, weil das war zum Beispiel etwas, woran ich selber mich nicht mehr erinnern konnte. Oder nochmal eine ganz andere coole Situation. Das ist jetzt auch schon wieder bestimmt 1,5 Jahre her. Da war ich mit unserem älteren Kind in der Innenstadt, wahrscheinlich mit beiden Kindern. Und dann sind wir an einem Bettler vorbeigegangen, der halt keine Beine mehr hatte. Also nur, also ich würde sagen, so auf Mitte des Oberschenkels jeweils amputiert. Und der saß dann da auf der Straße und unser Kind hat dann einfach so gesagt, hey, das sind ja coole Füße oder so oder irgendwie so, weil der hatte natürlich da so eine Plane irgendwie um die Beine, um das, was von seinen Beinen übrig blieb und so. Und irgendwie fand ich das so schön, dass halt unser Kind das mit so einem, mit so einer Leichtigkeit und ohne Vorurteile und ohne irgendwas in eine Schublade zu packen und so einfach, hey, so, das, so von, weißt du, von der Perspektive kann man es auch sehen. Dass ich glaube, das Kind hat gesagt, ey, das sind ja coole Schuhe oder irgendwie zu diesen Planen halt. Und also so einfach mal, statt dass man jemanden sieht, der halt etwas nicht hat, was andere Menschen haben, hat unser Kind halt irgendwas gesehen, was diesen Menschen besonders gemacht hat. Und das fand ich irgendwie extrem cool und habe ich auf jeden Fall bis jetzt als sehr positive Erinnerung einfach, ja, weil das hat mich in dem Moment einfach so umgehauen. Und sowas passiert halt auch einfach, wenn man es gerade gar nicht erwartet, und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und das gibt's wirklich nur mit Kindern. Das kann natürlich auch, das sowas kann man natürlich auch erleben, wenn man Kinder eng betreut, wenn man Tante, Onkel ist und viel Zeit mit seiner Nichte, Neffe verbringt. Oder wenn man halt Nanny, Babysitter ist, natürlich auch. Aber das ist schon auch natürlich cool, wenn es einfach die eigenen Kinder machen und irgendwie man dann auch so ein bisschen stolz drauf ist und einfach sich, ja, die Welt dann auch versucht immer mehr mit diesen Perspektiven, mit der Perspektive eines Kindes auch zu sehen. Und das macht es manchmal so viel frischer und so viel menschlicher. Und dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, das erleben zu dürfen. Und ja, das bereichert mein Leben natürlich enorm. Jetzt wollte ich noch ein kurzes Fazit ziehen zu der Frage, wie meine Perspektive aufs Elternsein ist. Also ihr habt es natürlich gehört, ich hatte auf jeden Fall meine Momente des Regretting Motherhoods, das nennt man ja heutzutage auf Neudeutsch so, dieses Phänomen, dass man auch immer mehr offen darüber sprechen kann, dass man manchmal auch einfach bereut, Eltern gewesen zu sein und dass man es nicht mehr für selbstverständlich hält, dass es so das Erfüllendste auf der Welt ist. Und das muss man einfach, man muss da auch ganz klar trennen zwischen den Gefühlen und die Liebe für die Kids und natürlich auch den ganzen ja, Herausforderungen, die dieses Leben als Elternteil mit sich bringt, die nichts mit den Kindern an sich und den Personen der Kinder überhaupt nichts damit zu tun haben. Und ja, die einfach für jemanden, der jetzt nicht so krass belastungsfähig ist wie ich, ja, auf jeden Fall ein Struggle sind. Und da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht auch nach dem wieder zurückgesehnt habe, wie es vorher war. Und es hat, wie gesagt, sehr lange gedauert, diese Trauer um das, um den Tod des Lebens, das man davor hatte, zu verarbeiten. Mittlerweile ist es so, ich bin aus diesem ganz schlimmen Trauerprozess, aus dem Gröbsten, was das angeht, glaube ich, raus. Und hatte wirklich auch schwierige Phasen, wo ich einfach auch komplett überfordert mich gefühlt habe von dieser Aufgabe mit den zwei Kids. Und es überwiegt aber mittlerweile wirklich die Dankbarkeit für die zwei super Wesen, die sie sind. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen auch aus der Folge jetzt rausgekommen ist, dass es wirklich eine große Bereicherung ist, diese zwei Menschen in meinem Leben zu haben und sogar als meine eigenen Kinder in meinem Leben zu haben. Und darüber hinaus, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, möchte ich um gar nichts in der Welt auch diese Erfahrung missen, Mutter zu sein. Es ist schon eine einzigartige Erfahrung von Schwangerschaft über Geburt und diese krassen Vorgänge, die die Natur da vorgesehen hat. Das finde ich unfassbar beeindruckend. Also ich finde es jetzt auch immer noch beeindruckend, auch nachdem ich das jetzt zweimal erlebt habe. Ich will es jetzt nicht nochmal erleben, aber das hat, also nichtsdestotrotz, das schmälert mein Eindruck nicht. Und Mutter zu sein an sich, diese Fürsorge, die man hat, diese Liebe, die im Leben ist, dieses ganz spezielle Verhältnis zu den Kids. Und natürlich ist das in uns auch irgendwo angelegt, ja, sag ich mal, biologisch Eltern sein zu wollen oder vielleicht auch Mutter sein zu wollen. Und ich möchte das nicht missen, dass ich diese Erfahrung machen darf und das alles miterleben durfte, wie das ist, so hart es manchmal für mich auch war, ist es für mich eine große Bereicherung insgesamt in meinem Leben. Und ich würde es auf jeden Fall mehr bereuen, es jetzt nicht gemacht zu haben, als ich jetzt in den letzten Jahren bereut habe, es gemacht zu haben sozusagen, weil dieses Bereuen war ja auch immer aus Phasen der Überforderung, der Verzweiflung, der Überlastung heraus natürlich und auf der anderen Seite das Bereuen, keine Kinder zu haben und diese Erfahrung, Eltern sein zu dürfen, nicht zu machen, das hätte mich einfach ein Leben lang begleitet, unabhängig von irgendwelchen Krisen, glaube ich. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass auch bei uns im Prinzip ja auch alles super gut ist. Also wir haben ja, wie gesagt, zwei gesunde Kinder und ich will mir überhaupt nicht ausmalen, wie jetzt meine Belastungsgrenze komplett gesprengt worden wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel chronisch oder schwer kranke Kinder hätten oder Kinder mit körperlicher Behinderung oder wie gesagt Zwillinge, Drillinge. Also da gibt es ja noch ganz andere krasse Szenarien bis hinzu. Ich will gar nicht sagen, was andere Eltern auf dieser Welt erleben, die halt mit ihren kleinen Kindern in Kriegsgebieten leben, die in Gebieten leben, wo die von Hunger bedroht sind. Das ist, wie gesagt, also das ist für mich so weit weg und so, also ich kann nur erahnen, wie es denn geht und wie es mir gehen würde, wirklich überall, ich maß mir da überhaupt nichts an, weil das ist nochmal sowas von nicht mal Next Level, sondern das ist einfach komplett ein anderes Game. Und ja, da kann ich nur sagen, da ist das alles, was ich hier erzählt habe, absolutes, ja, Pillepalle, wenn man so will. Nichtsdestotrotz, hat es bei mir auch eben, ja, Höhen und Tiefen gegeben. Ich habe sie halt als solche empfunden. Und ich möchte auch nochmal sagen, auch dieses Klischee, dass man so sagt, das Kinderlächeln entschädigt doch für die ganze Mühe und nein. Also natürlich ist das Kinderlächeln das Schönste, was ich als Mama sozusagen, der schönste Anblick, den ich bekommen kann. Das Lächeln meiner Kinder oder meine selig schlafenden Kinder zu sehen, das ist, glaube ich, nochmal das Allerallerschönste. Und diese Wärme, die man dann so irgendwie in sich verspürt, wenn man so da seine Kinder da schlafen sieht und weiß, die möchte man um alles in der Welt vor allem beschützen. Und es ist einfach so schön, sie zu haben. Und in dem Moment, wo sie schlafen, kann man auch so ein bisschen durchatmen und alles, was so den ganzen Tag über passiert, mal irgendwie so sacken lassen. Aber es ist insgesamt einfach eine Menge Lebensenergie, die in diese Care-Arbeit fließt und wirklich Lebensenergie, Lebensjahre. Ich habe den Eindruck, ich bin um 10 Jahre gealtert in diesen letzten 4,5 Jahren. Und natürlich bereichert es mein Leben, Kinder zu haben und das Lächeln meiner Kinder zu sehen. Aber Entschädigung, es wäre hier völlig das falsche Wort dafür. Das eine kann man nicht mit dem anderen aufwiegen und man kann auch nicht sagen, für das Kinderlächeln gibt man komplett seine ganze Lebensenergie auf und so. Also das ist, fände ich auch total falsch und ich finde es auch gut, dass wir modernen Eltern da einfach auch mehr vielleicht auch auf uns achten und uns eben nicht unbedingt bis zur größten Selbstaufopferung hier abbringen. und uns komplett selbst vergessen. Und ich glaube, das ist auch das, was es so schwierig macht, auch diese Trauer um das alte Leben, weil man wirklich viel aufgegeben hat, einfach viel an Selbstbestimmung und Freiheit. Und ja, das ist einfach, wir leben ja so gut wie noch nie bis jetzt. Ne? Also wer weiß, was sich aktuell in der Welt tut. Es sieht so aus, als würde es jetzt nur noch bergab gehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber dadurch wird es natürlich für uns noch schwieriger gefühlt, das alles aufzugeben und dann sich voll in die Care-Arbeit zu stürzen mit all den Schwierigkeiten, die man einfach heutzutage in dieser Welt, so wie sie es hat, als Care-Arbeit leistende Person. Es ist einfach, ja, das Leben, so wie wir es leben, ist nicht darauf gemacht, Menschen, die Care-Arbeit zu machen, maximal zu unterstützen, sondern es ist eher nochmal eine Hürde für Menschen, die Care-Arbeit leisten, dass wir so leben, wie wir leben, dass man auch in Großstädten lebt, nicht nur, aber dass man halt nicht mehr in Communities lebt, wo man sich auch gegenseitig irgendwie viel mehr unterstützt und sondern einfach isoliert ist. Ja, dadurch ist es einfach auch schwierig und ich finde es gut, wenn wir uns das bewusst machen. Hätte es mir jetzt was gebracht, das alles zu wissen, bevor ich Kinder gehabt hätte? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht oder die einen Kinderwunsch hat, ob das irgendwas bringt, ob es, ich will niemandem abraten, Kinder zu haben. Ich will niemandem dazu raten, Kinder zu haben. Es ist, jeder macht seine eigene Erfahrung. Ich will auch niemandem Angst einjagen. Ich hatte selber Angst, glaube ich, am meisten Angst hatte ich vor der Geburt, als ich von meiner Schwangerschaft erfahren habe. Aber ich muss sagen, das, was danach kommt, ist einfach, das ist die richtige Herausforderung. Also die Geburt ist einfach ein Prozess für mich jetzt gewesen. Auch das kann natürlich sehr traumatisch für Frauen werden. Und für mich war es jetzt auch wirklich alles andere als angenehm. Aber das ist, nach einer gewissen Zeit ist das zu Ende und seien es im schlimmsten Fall mehrere Tage, die man in den Wehen liegt. Das ist wirklich auch das alleine, will ich mir nicht ausmalen, wie schlimm das sein muss. Aber es ist dann vorbei und danach ist aber das Leben mit dem Kind beginnt ja dann erst und ist dann wirklich auf, ja, unbefristete Zeit. In diesem Sinne, danke, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du sie vielleicht Freunden, Kollegen, Familie weiterempfehlst, vielleicht postest auf Social Media. Und wenn es dir gefallen hat, gerne eine positive Bewertung, viele Sterne, einen Daumen nach oben dalässt. Und wenn du jetzt sagst, ich würde gerne weiterhören, noch mehr von dem Podcast, empfehle ich dir Folge 03, also die dritte Folge. Die heißt Mama Morphose und da spreche ich so ein bisschen, wie das Mama-Sein mich verändert hat. Also das passt sehr gut thematisch in das, was wir heute besprochen haben. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe!